wir nach Überlegung meinten, es wäre gut, Bill zu entlasten. Und so ich habe das Vorrecht, auch zu euch zu reden. Wir dachten darüber nach, was man für ein Thema behandeln könnte als Ergänzung für Bill, um möglichst eine einheitliche Tagung miteinander zu ermöglichen. So wir werden reden über Prinzipien von Gottes Herrschaft und Führung aus den Samuel-Büchern reden. Und besonders aus einigen Kapiteln des 1. Samuel-Buches, Kapitel 8 bis 15. Lesen wir zusammen 1. Samuel, Kapitel 8. Wenn man das 1. Samuel-Buch betiteln würde, könnte man vielleicht folgenden Titel dieses Buch geben. Wie bringt Gott seinen Mann auf den Thron? Oder wie Gott seinen gesalbten König dem Volk auferlegt. Samuel ist die Geschichte, wir wissen, bekanntlich von einem König, der Schiffbruch erlitten hat in seinem Königtum. Und dann von Gottes erwählten König, der ursprünglich populär war unter dem Volk, wegen seiner gewaltigen Siege und wegen seiner Weisheit, wegen seiner brillanten Strategie. Und er hatte gelingen unter Gottes Führung, überall dort, wo er hinging. Aber schließlich wurde dieser König, dieser gesalbte König von der amtierenden Behörde sozusagen verworfen. Und schließlich das Volk wurde mit dem König Saul solidarisch. Und dann musste der erwählte König in Exil gehen. Gottes Strategien, seinen König auf den Thron zu bringen, das ist das Thema von 1. Samuel. 2. Samuel ist ein ganz anderes Thema. Wie regiert man als König? Die Probleme der Regierung Gottes. Liebe ist sehr prominent bei 1. Samuel. Der Kronprinz selbst verliebt sich in David. Die Tochter des Königs verliebt sich in David. Die königliche Leibwächter verlieben sich im König. Und der ganze Generalstab und dann schließlich das ganze Volk und besonders die Frauen. Und schließlich schwimmt Saul hilflos in einem Strom der Liebe für den König David. Viele Liebesgeschichten. Ja, 2. Samuel hat auch seine Liebesgeschichte. Ja, David und Bathsheba und Amnon mit Tamar und dann Absalom mit den Konkubinen des Königs Davids. Und die großen Probleme von Liebe und Gerechtigkeit, wie sie zusammenspielen in Gottes Regierung, werden uns vor Augen geführt in den Problemen des Königs, wie er herrschen soll als König. Ich meine, es ist eine Sache zu kommen auf den Thron. Es ist eine andere Sache, wenn dein Kriegsminister, Verteidigungsminister Joab ist, zu regieren. Wenn die Regierung so aussieht, als ob eigentlich Joab am Thron ist. Wisst ihr, David hat immer getan, letzten Endes, was Joab wollte. Und einmal hat er ihn getrotzt. Ja, am Ende des Buches, das war sein größter Fehler, das eine Mal, wenn es ihm zu viel war und er diesem Feldherr widersprochen hat oder getrotzt hat. Die Schwierigkeiten zu regieren wäre auch ein gutes Thema für dieses Wochenende. Aber bleiben wir bei dem zweiten großen Abschnitt des 1. Samuel-Buches. Einige von uns haben geredet über den Mittagstisch heute, über das Prinzip der Geistesführung in der Versammlung. Und eben deswegen erwähle das jetzt. Das Wesen des Richtertums und das Wesen der Führung des Heiligen Geistes als Thema für heute Nachmittag. 1. Samuel 8, Verse 1 bis 9. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Und sie richteten zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Und sie neigten sich dem Gewinne nach und nahmen Geschenke, das heißt Schmiergelder, und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Ramah. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu Jehova, und Jehova sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Nach allen den Taten, die sie getan, von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, also tun sie auch dir. Und nun, hör auf ihre Stimme, nur zeuge ernstlich wider sie und tue ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Das Wesen der Herrschaft Gottes, wie regiert Gott über sein Volk? In diesem ersten Samuel-Buch wird uns berichtet über einen gewaltigen Übergang und über einen gewaltigen Schritt weiter in der Geschichte von Gottes Volk. Über den Übergang zwischen zwei Regierungsformen. Zwischen der Regierungsform des Richtertums und der des Königtums. Dieser Abschnitt, Kapitel 7 bis 15, beginnt mit der Verwerfung Gottes als amtierender König Israels. Gott sah in der Verwerfung des Richters seine eigene Verwerfung. Das Volk verwirft die Herrschaft Gottes. Und am Ende dieses Abschnitts, im 15. Kapitel, wird Saul verworfen als König Israel. So ein Abschnitt beginnend mit der Verwerfung Gottes, ein Abschnitt, der endet mit der Verwerfung von Saul als König. Der Anlass für die Verwerfung Jehovas, ja, etwas, was gut begonnen hat, wird geht schief. Samuel, vielleicht der vorbildlichste Richter, ich meine schon, der vorbildlichste Richter der ganzen Richterzeit, setzt seine Söhne ein, seine Herrschaft sozusagen in der Person seiner geliebten Söhne, den ja, Protégés, sagen wir auf Englisch, den erwählten Söhnen Samuels fortgesetzt. Und der Anlass für die Verwerfung Jehovas war es, dass diese Richter ihr Amt missbrauchten. Im 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 18 bis 20, sind Richtlinien für den Dienst der Richter, für den vorgesehenen Dienst des Richters. Er durfte ja nicht Gelder annehmen im Hinblick auf seine Gerichtsentscheidungen. Er durfte ja nicht sich beeinflussen lassen von angesehenen Personen. Er musste das Recht sprechen, unparteiisch. Samuels Söhne begehen gerade diese Sünde, machen diese Fehler. Und es ist interessant und sehr lehrreich, zumindest für mich, vielleicht ist es selbstverständlich für dich, aber für mich, sehr lehrreich, dass die Herrschaft Gottes über sein Volk in Frage gestellt wird, gerade hier, wo es geht um die Berichtigung von Missständen. Die anerkannte Leitung des jüdischen Volkes versuchen, Missstände unter dem Volk Gottes zu berichtigen, und dadurch verwerfen sie die Herrschaft des Herrn. Gottes Herrschaft über sein Volk, auch über die Versammlung Gottes, wird öfters als Motiven aus Liebe für Gerechtigkeit eigentlich, aus Gerechtigkeitssinn in Frage gestellt und verworfen. Wie oft sind Missstände Anlass gewesen für Entscheidungen, für eine die gegen Gottes Wort letzten Endes gegangen sind. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es war kein überlegter Gedanke hier oder kein Volksaufstand. Was wir lesen im 8. Kapitel ist der überlegte Schritt. Nach einer Versammlung der 12 Stämme, die anerkannte Führer, Stellvertreter der 12 Stämme, kommen mit einem offiziellen Gesuch an den amtierenden Richter und sie bitten um einen König. Die Ältesten verwerfen den Herrn dadurch, dass sie in Unabhängigkeit von Gott und Unabhängigkeit von seinen Prinzipien der Regierung handeln. Vielleicht kann ich diese Gefahr anhand eines Beispiels deutlicher machen. Wir haben viel geredet über Mission und über Missionare und besonders über Missstände unter Missionaren auf dem Missionsfeld. Die geringe Verantwortlichkeit und die mangelnde Vorbereitung und Eignung vieler Missionare für das Werk des Herrn. Sehr, sehr viele Missionare auf dem Feld und viele aus den Versammlungen Geschichte sind ungeeignet für ihren Dienst. Sie sind nicht begabt dazu. Sie sind nicht, in ihren Persönlichkeiten haben sie Probleme miteinander und sie richten in Wirklichkeit vielerorts wenig aus. Ein Missionar wurde gefragt, was er tut auf einem Missionsfeld und er hat die Gebäude gereinigt für eine Parakirche-Organisation und er wurde ausgesandt von Versammlungen in einem englisch sprechenden Land. Leute, die diese Missstände auf dem Missionsfeld gesehen haben, haben zum Beispiel sich gewandt an eine Organisation, die Gelder auch und Hilfe Missionare der englisch oder der nordamerikanischen Versammlungen schickt. Eine Gruppe, die zum Beispiel uns hilft in unserem Dienst dadurch, dass sie Gelder in Amerika weiter schicken an uns und auch andere Hilfen, wenn sie notwendig sind. An diese Organisation wurde gefragt, warum nehmt ihr nicht Kontrolle hier in der Hand? Warum tut ihr nicht was? Warum engagiert ihr euch nicht, um diese Missstände zu beheben? Aber die Brüder weigern sich, hineinzumischen. Wieso? Wenn diese Missstände behoben wären, durch die Intervention von einer Organisation, die in der Bibel gar nicht vorgesehen sind, dann tritt eine Mission zwischen Ortsversammlung und Missionar, zwischen Missionar und dem Herrn. Und der berechtigte Versuch, einen Missstand zu beheben, würde eigentlich zum Zusammenbruch der Ordnungen Gottes im Hinblick auf die Mission. Der Mitarbeiter ist vor seinem Herrn. Und weil die Ältesten manche Versammlungen nicht im Einklang mit Gott entscheiden, wenn sie einen Missionar der Gnade Gottes anbefehlen, wenn sie unzubereitete Leute oder ungeeignete Leute auf das Feld verschicken, senden und sie verursachen dadurch Probleme, dann sollten diese Probleme bereinigt werden von Organisationen, die in der Schrift gar nicht vorgesehen sind. Was beginnen würde vielleicht mit einem ehrlichen Versuch, einen Missstand zu beheben, würde letzten Endes die Freiheit der Diener Gottes beschränke und den Raum für den Heiligen Geist in dem wichtigen Werk der Mission beeinträchtige. Seht ihr, es ist sehr oft solche Situationen, wo die Prinzipien der Heiligen Schrift und wo die Freiheit des Geistes in Frage gestellt und eingeengt werden. Inwiefern war diese ihre Forderung um einen König Verrat gegen Gott? Ich glaube, das liegt an dem Wesen des Priestertums. Wenn wir im 12. Kapitel lesen, sehen wir, was das Wesen des Priestertums, des Richtertums war. 1. Samuel, Kapitel 12, Vers 6. Und Samuel sprach zu dem Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron bestellt und der eure Väter heraufgeführt hat aus dem Land der Ägypten. Und nun tretet her, dass ich vor Jehova mit euch rechte über alle gerechten Taten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu Jehova, und Jehova sandte Mose und Aaron. Und sie führten eure Väter aus Ägypten hinweg und ließen sie wohnen an diesem Ort. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie in die Hand Caesares, des Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister, und in die Hand des Königs von Moab. Und sie stritten wider sie, da schrien sie zu Jehova und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir Jehova verlassen und den Baalim und dem Ashtaroth gedient haben. Und nun errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Und der Herr, Jehova, sandte Gideon und Bedan und Jephthe und Samuel, und er errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum. Als ihr aber saht, Naas, der König der Kinder Ammon, wieder euch kam, sprachet ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns regieren. Da ihr doch Jehova, euren Gott, euren König, der euer König war, Nein, sondern ein König soll über uns regieren, da doch Jehova, euer Gott, euer König war. Gott war ihr König. Und es gab keine zentrale Regierung auf dieser Erde. Gottes Volk wurde regiert vom Himmel her. Und Gott hat, wie Bill gesagt hat früher, heute seinen Willen kundgetan und ausgeführt durch Menschen, die er durch den Heiligen Geist hat aufstehen lassen. Gott regierte als König von seinem Zelt. Und als das Volk gehorsam war, empfing es Segen von Gott, Frieden und Wohlstand. Als das Volk Gott vergessen hatte, dann kamen sie unter die Räder fremder Herrscher, von Bedrängern, selbst verschuldete Missstände, die Korrektur von Gott, die Züchtigung von Gott hervorriefen. Als sie Buße getan haben, sandte Gott wiederum einen Retter, ausgerichtet oder angezogen mit Kraft von dem Heiligen Geist. Da gab es eine schnelle Mobilisation, einen 6-Tage-Krieg. Und dann kehrte die Ruhe ein für einen längeren Zeitabschnitt. Voraussetzung unter dem Strich für die wirksame Herrschaft Gottes über sein Volk war Gehorsam und Vertrauen auf Gott. Eine reale und innige Beziehung mit Gott, wo das Volk nicht nur mit Lippen Gott bekannt hat, nicht nur mit religiösen Formen und Riten ihm nahten, ein Volk mit einem lebhaften Blick von Gott. Ein Volk überwältigt von einem gewaltigen Gott, dem sie dankbar waren, wegen seinen Rettungen und seinen Barmherzigkeiten. Eigentlich war das Richtertum das, ja, die denkbarst schwächste Regierungsform. Denkbar schwach. Viel leichter, sich von einem sichtbaren König regieren zu lassen, als von einem unsichtbaren Gott, der in einem Zelt wohnt. Man musste glauben, dass er überhaupt ist und dass er überhaupt belohnt, Gehorsam. Dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Richtertum war keine Konkurrenz für Gott. Als Gideon von Gott ermächtigt wurde, sein Volk zu erretten, und das Volk aus Dankbarkeit und Begeisterung gewaltigen militärischen Sieg Gideon zum König krönen wollte, sagte Gideon, nein, nein, es sei fern von mir, nicht ich. Gott ist euer König, es sei fern von mir, dass ich seine Rechte an mich reiße. Wunderbares Beispiel, nicht wahr? Aber Gideon hatte einen Sohn durch seine Nebenfrau. Und ich weiß nicht, wie der Sohn so getauft wurde. Es wird wohl nicht Gideon sein, der seinen Sohn ernannt hat, oder? Abimelech, mein Vater ist der König. Woher bekam er den Namen? Ja, der Mensch, den Gott gebraucht, hat doch gerne ein bisschen Ehre, gerne ein bisschen Kraft. Aber grundsätzlich als Institution war Richtertum keine Konkurrenz für die Herrschaft Gottes. Nein, Richtertum war das geeignetste Mittel. Richtertum war eine Institution, die dem Volk Israel die möglichst größte Freiheit gegeben hat. Ich glaube, dass es kein Volk gab, wer in irgendeinem Abschnitt unserer Menschheitsgeschichte die so viel Freiheit genossen hat, als Israel, als gehorsames Israel unterrichtete. Freiheit, ihm zu gefallen. In einer Zeit, wo alle anderen Länder von den morgenländischen Despoten beherrscht waren, hier war ein Volk beherrscht, oder über das Gott selbst geherrscht hat. Freiheit unter der liebenden Hand Gottes. Diese Regierungsform lief nach dem Motto, small is beautiful, klein ist schön. Möglichst wenig Regierung, möglichst wenig Apparat. Und für das Volk, diese Regierungsform zu verwerfen, diese unmittelbare Regierung eines gehorsamen Volkes, ja, das machte Samuel ja traurig. Nicht nur traurig, er war zornig. Und wieso? Ja, sie verwarfen ihn als ihren König. Und noch mehr. Das Volk Gottes zeigte somit ihre Unzufriedenheit mit der guten Herrschaft Gottes. Sie hatten etwas Besseres ausgedacht als Gottes Beste. Und so in Kapitel 12, 1 bis 5, wir haben die Rücktrittserklärung von Samuel. Und in Verse 6 bis 12 die Rücktrittserklärung Gottes. In Verse 1 bis 5 sehen wir die endgültige Machtübergabe von dem Mitregenten Saul. Samuel und Saul haben eine Zeit lang als Mitregenten sozusagen geführt in Israel. Hier die endgültige Machtübergabe an den König Saul, die Rücktrittserklärung. Und das Volk wird, und Samuel gibt Rechenschaft für seine bisherige Regierung. Und dann rechtet Samuel mit dem Volk über die bisherige Regierung Gottes, über die gerechten Taten, die Barmherzigkeiten Gottes. Leute, Israel hat nie einen Mangel gehabt an fähigen Führer, als sie gehorsam waren. Gott hat immer dafür gesorgt, dass Menschen durch den Heiligen Geist zu strategischen und gefährlichen Zeitpunkten aufstanden, um sein Volk zu erretten von dem Ergebnis ihres Abgleitens von Gott. Sie konnten Gott keinen Vorwurf machen, deswegen, weil sie keinen König hatten, keinen König wie die Nationen. Und wenn sie einen König wollen, wenn sie sein wollen wie die Nationen um sich herum, wenn sie die Prinzipien der Welt, wie Bill gesagt hat, einführen wollen in das Leben von Gottes Volk, dann die Liebe Gottes will es so haben, dass sie erkennen die Weise des Königs. Wie regiert ein König? Lesen wir das ab Vers 10 von Kapitel 8. Die Weise oder das Recht, sozusagen die Verfassung von Monarchie, wird hier verkündigt. Und Samuel sprach alle Worte Jehovas zu dem Volke, das ein König von ihm begehrte. Und er sprach, dies ist die Weise. Hier ist das Grundgesetz des Königs, der über euch regieren wird. Euer Söhne wird er nehmen und für sich bestellen auf seinen Wagen und unter seine Reiter, dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Und er wird sie nehmen und sich um sich Oberste über 1000 und Oberste über 50 zu machen. Die Einführung einer Berufsarmee. Und dass sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und dass sie sein Kriegsgerät und sein Wagengerät machen und eure Töchter wieder nehmen und salben Mischerinnen und Köchinnen und Bäckerinnen zu sein. Die Einführung des Beamtenstaates. Das hat Bismarck nicht eingeführt. Das war schon. Das ist das Wesen des Königtums. Und Vers 14. Wenn diese Söhne Samuels ihnen zu teuer waren, weil sie Schmiergelder forderten, wart mal auf die Monarchie. Und eure Felder und eure Weinberge und eure Olivengärten, die Besten wird er nehmen und sie seinen Knechten geben und von euren Saaten und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und seinen Knechten geben. Steuerreform nennen wir das. Das heißt von nichts. Hier ist die Schöpfung des Finanzamtes. Und eure Knechte und eure Mägde und eure schönste Jünglingen und euer Esel wird er nehmen und sie seinen Geschäften verwenden und euer Kleinvieh wird er zehnten. Und ihr werdet ihm zum König sein, zum Knechten sein. Berufsarmee, Beamtenstaat, Einführung von Steuern, die beste Knechte und all das werden genommen. Man wird zum Hoflieferant, aber natürlich ohne Bezahlung. Die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ihr werdet ihm zu Knechten sein. Wisst ihr, was das Schrecklichste an der Monarchie war? Die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Regierung, die nicht im Sinne Gottes ist, macht den Menschen zu Sklaven. Monarchie ist eine Form der Sklaverei. Die Menschen verwarfen die gute Regierung Gottes, seine Schwachheit wegen, müde von der Abhängigkeit von Gott als Voraussetzung für gute Regierung. Eines Tages, sagt Samuel, werdet ihr diesen Schritt bereuen. Eines Tages werdet ihr nicht schreien zu Gott wegen der Bedränger, wegen dem Bedränger, wegen einer fremden Macht. Ihr werdet zu Gott schreien und ihr werdet bitten, oh, befrei uns von diesem König, den wir erwählt haben. Oh, wie oft sind Fehlentscheidungen, solche Fehlentscheidungen in Unabhängigkeit von Gott zum Verhängnis geworden. Früher hat Gott für sie gestritten, Vers 19 und 20. Früher hat Gott gedonnert aus dem Himmel und die Feinde zerstreut und vernichtet. Jetzt wird ein König vor ihnen gehen. Oh, wie oft sind menschengemachte, menschenerdachte Einrichtungen, die entstehen wegen Missstände unter Gottes Volk, schließlich Gegenstand unseres Vertrauens. Aber unsere Einrichtungen, unsere Strukturen, unsere Maßnahmen, die ermöglichen es, dass wir in Unabhängigkeit von Gott wirken, sie können uns nicht retten aus dem Schneider. In dem Königtum des neutestamentlichen Volkes Gottes, ich meine natürlich nicht das Königtum unseres verworfenen Herrn, der durch seinen Stellvertreter, durch seinen Vikar, dem Heiligen Geist regiert, sondern den Menschen erdachten Strukturen, gibt es weniger Notwendigkeit, Gott zu vertrauen, weniger Vertrauen auf Gott. Das führt mich persönlich, sage ich jetzt zeugnishaft, zu einem gewissen Skepsis vor Einrichtungen, die uns dann entlassen von der Notwendigkeit, Gott zu vertrauen. Skepsis vor Organisationen und eingebauten Mechanismen, die ein riskantes Lebensstil irgendwie überholen. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, mit Bill, ich habe eher übersetzt als geredet. Er hat gesagt, ja, wir wollen neue Versammlungen gründen. Wir sagten, wunderbar, das brauchen wir. Er sagte, ja, wir haben geredet in der Jugendrat. Wir Brüder, wir wollen neue Versammlungen bauen, aber wir wissen nicht, wie wir das anstellen. Sollen wir das präsentieren dem Bruderrat? Und Bill sagt, was ist der Jugendrat? Musste zuerst erklären, was der Jugendrat war. Dann musste ich erklären, was der Bruderrat war. Von einer ganzen Nation. Alle Brüder sollen darüber nachdenken, ob ein paar Brüder an einem Ort eine neue Versammlung gründen. Wo ist die Führung des Heiligen Geistes in dieser Sache? Einrichtungen, die aus gutem, vielleicht guten Motiven, Beweggründen gegründet wurden, um Gottes Reich zu fördern. Und er sagte, oh nein, wir sollen nicht glauben, dass sie Autorität über alle Versammlungen ausüben wollen, aber hier wird kommen die Initiativen, sagte er. Ja, Initiativen aus Strukturen, die in der Bibel nicht vorgesehen sind. Wir können auch unsere Finanzen auf eine Art und Weise im Werk des Herrn so ordnen, dass wir abgesichert sind gegen allem. Und es ist okay, der Laden läuft. Was brauchen wir Tag für Tag in einer Abhängigkeitsbeziehung für Gott, für die Erhaltung seines Werkes und unseres Dienstes zu bitten? Es war ein Missionar, wir arbeiten eng miteinander zusammen, und seine Mission hat gesagt, Er tut eh, was wir sagen in Salzburger Land. Er hört nicht mehr auf die Missionar. Er sagt, die Missionsgesellschaft sagt dann, diese Missionar muss dir gehorchen. Sie schrieben das in einem Brief mit Briefkopf. Dass er sich mir unterordnen soll und er soll mir gehorchen. Ich sagte, was? Wo steht das in der Bibel? Menschliches Gedankengut sehr oft schränkt ein die Freiheit von Gottes Volk, macht einen Menschen zum Knecht. Wir wollten dem jungen Bruder sagen, der geführt war, wir fragten ihn, woher hast du der Gemeinde gründen wollte, woher hast du dein Geld? Er war total Abhängigkeit von dem Gremium, der entscheiden sollte, was er tut. Sein Auto kam von dem Gremium, der entscheiden sollte, ob er Gemeinde baut. Ja, eben deswegen war seine Situation so schwer. Gott will nicht, dass wir Knechte sind. Er will, dass wir möglichst viel Freiheit haben, um ihm zu dienen. Wir in den sogenannten Brüderversammlungen, ich mag den Begriff gar nicht, denn das kann eine sektierische Bezeichnung werden. Wir bekennen uns zur Führung des Geistes. Das war unser Väter sehr teuer, dieses Konzept. Wir denken aber sehr oft an diesem Podium, das ist Führung des Geistes, gell? Aber Führung des Geistes ist ein Begriff, den wir haben aus einem Kapitel der Bibel, der gar nichts mit der Gemeinde, qua Gemeinde, zu tun hat. Führung des Geistes bezieht sich in der Bibel in erster Linie auf Römer Kapitel 8 zumindest auf die Sohnschaft, das Recht, das Geburtsrecht aller Kinder Gottes. Dieses Prinzip sollte Grundprinzip unseres Lebens sein. Wir erfüllen das Gesetz, die Rechtforderungen des Gesetzes. Wir führen ein Leben, was dem Gesetz und Gottes Maßstäbe entspricht, unter Führung des Geistes. Er gibt uns die Macht und die Kraft, Nein zu sagen zur Sünde. Er ist derjenige, der uns den Wunsch gibt, Gott zu gefallen und die Kraft dazu. Und ebenso in der Versammlung bezieht sich Führung des Geistes nicht in erster Linie auf diesen Podest. Führung des Geistes bezieht sich auf das ganze Versammlungsleben. Einmal hat der Dieter Bodenberg mich gefragt, was würdest du auflisten für neutestamentliche Gemeindeprinzipien? Wir redeten über die Versammlung. Und ich sagte, Priestertum aller Gläubige, Mittelpunkt von unserem Gemeindeleben ist das Brechen des Brotes, kein Einmannsystem, sondern begabte Brüder, kein Amtschristentum, sondern ein begabtes Christentum und so weiter. Ich habe eine Reihe Dinge angeführt und er sagte, das wichtigste Prinzip hast du vergessen. Und ich war zuerst ein bisschen angefressen. Ja. Der wollte mich in eine Falle fangen, habe ich gemeint. Er sagte, das wichtigste Prinzip ist Führung des Geistes. Das sagte er vor etwa 3 Jahren, glaube ich. Und diese Aussage frisst herum in mein Herzen seit 3 Jahren jetzt. Das ist wirklich das wichtigste Prinzip in der Versammlung. Brüder haben mich gefragt, in älter gewordenen Versammlungen, ja, wie ist das, sagt einer, du sagst, wir sollen junge Brüder fördern. Und ich will, dass junge Brüder sich beteiligen in unseren Zusammenkünften, am Wort, und dass sie beten und ein Lied geben. Aber wie kann ich ihnen was sagen? Wie weiß ich, ob der Heilige Geist sie geführt hat, sowas zu sagen? Ja, ebenso wie der Heilige Geist führt uns dazu, den Rechtforderungen des Gesetzes zu entsprechen, wird der Heilige Geist immer im Rahmen der neutestamentlichen Prinzipien führen, nicht wahr? Immer. Und ich fragte ihn, darf ich den Herrn Jesus als mein Vorbild nehmen in einer solchen Frage? Er sagte, ja. Sagte, dürfte ich dann den Apostel Paulus als Vorbild nehmen in einer solchen Frage? Ja. Ich sagte dann, wer hat die Jünger ausgewählt, um sie zu fördern? Haben die Jünger sich selbst ausgewählt oder hat der Herr sie ausgewählt? Der Herr hat es getan. Hat Timotheus entschieden, mit Paulus zu reisen oder war es umgekehrt? Paulus hat ihn genommen. Ich sagte, Bruder, die Initiative ist bei dir. Meinst du, dass der Wunsch, dass junge Brüder sich beteiligen in der Gemeindezusammenkunft, im Rahmen neutestamentlicher Gemeindeprinzipien sind? Ja, sagte er. Meinst du, dass manche Brüder eine Hilfe brauchen, die große Schwelle zu überwinden? Ja, brauchte er, meinte er. Und meinst du, das ist biblisch? Ja. Ich sagte, wer hat dich geführt? Wer führt dich dann, Initiative zu ergreifen in dieser Sache? Wisst ihr, wir haben manchmal so eine Vorstellung von der Führung des Geistes, dass dieser Begriff uns eher einengt, als hilft in unsere Überlegungen. Und wir sollen uns wirklich ernstlich fragen, ob wir wirklich die Führung des Geistes in unseren Versammlungen praktizieren. Ein Bruder hat gesagt, ein älterer Bruder, es ist so in unserer Versammlung, und er war einer von den dreien, dass nur drei Brüder etwas sagen, und wir sind diejenigen am Tisch. Und wir sagen immer etwas, und die anderen trauen sich nicht. Kaum einmal ein Lied. Ich will nicht sagen, sagte er, dass es nicht die Führung des Geistes ist, aber, und ich sagte, Bruder, du bist sehr großzügig. Denn ich bin bereit zu sagen, das ist nicht die Führung des Geistes, dass drei Brüder, die am Tisch sitzen, alles sagen. Hast du Mut, das zu sagen? Ich habe Mut dazu. Welche Prinzipien sind hier wichtig? Ja, das allgemeine Priestertum, nicht wahr? Und die Führung des Geistes. Diese zwei gewaltige Grundsätze in unseren Versammlungen. Ist es nicht interessant, dass manche von uns die größte vielleicht Hingabe oder wie soll man das sagen, das große Pflichtbewusstsein haben und Bekenntnis zu einer Handhabung ohne Einmannsystem, okay? Und mit Freiheit vor dem Herrn, ihm zu glauben an einem Sonntag, dass jemand hier steht, der Mann seiner Wahl, dass gerade die Personen am vehementesten verteidigen Formen, die den eigentlichen Prinzipien von Geistesführung und allgemeiner Priestertum entgegengesetzt sind. Ein Bruder sagt zum Beispiel, es wird in unseren Reihen gesagt, wir können junge Brüder nicht mitnehmen, Dienste zu tun oder an einem Dienst von uns zu lernen, bis sie regelmäßig beten in der Versammlung und Lieder ausgeben. Ist das richtig, Bruder Colvin? Ich sage, ich habe nur eine Frage an dich. Was sagt die Bibel dazu? Er überlegt und er sagt nichts. Ja, die Bibel sagt nichts. Aber ein einflussreicher Bruder traute sich, etwas zu sagen vor Jahren zu dieser Frage. Und seither ist es die Handhabung der Versammlung, dass junge Brüder nicht gefördert werden, bis sie eine gewisse Latte übersprungen haben. Und gerade die brauchen die Förderung, um die Latte zu überspringen. Im Namen der Freiheit des Geistes ist die Freiheit massivst eingeschränkt. Darf ich erzählen von Führung des Geistes? Ein Bauer steht auf in der Versammlung, einmal bei uns in Salzburg. Und er sagt, Leid, wir haben viel gebetet für den Hans und den Franz. Und ich denke, Wahnsinn. Beim Brechen des Brotes. Und weißt du, auf einmal meine Empfindung für Geistesführung ist verletzt. Kennt ihr das, gell? Nimm Platz möglichst schnell. Oh, du. Und ich weiß, wir sitzen alle da. Ihr kennt die Empfindung, gell? Ist das der Heilige Geist? Dann sagt er, steht auf, ihr zwei. Und Hans und Franz stehen auf. Und er sagte, Leid, Sie haben sich diese Woche bekehrt. Und sie wollen möglichst bald getauft werden. Und sie wollen wissen, ob sie in die Gemeinschaft aufgenommen werden können. Was sagt ihr Leid? Wisst ihr, was das war? Musste ich bekennen mit Tränen in meinen Augen. Das war einmalige Geistesführung. Und wenn das in deiner Versammlung nicht passieren kann, dann hast du menschliche, gut gemeinte, vielleicht aus Missständen entstandene Regeln vor dem Heiligen Geist vorgeschoben. Ich möchte ein Plädoyer machen. Und ich hoffe, Dieter geht mit mir konform hier, immer noch. Ein Plädoyer machen dafür, dass Führung des Geistes ist der Grundsatz der Versammlung. Wir müssen anerkennen die Herrschaft unseres erhabenen Herrn. Und der Herr schütze uns vor Einrichtungen, wohlgemeint, vor Einrichtungen, wo wir im Laufe der Zeit, wir tun sowas, wir nehmen eine Ecke hier ab. Na, das kann er nicht tun. Es würde eigentlich nicht passen, wenn das passiert. Und vor lang haben wir Grenzen gesetzt und er hat wenig Raum. Unter die Lupe nehmen, ob wir als Brüder in der Brüderstunde überhaupt in lebendigen, lebhaften Kontakt mit ihm sind, auf dass wir gemeinsam beratend seine Richtung für die Versammlung erkennen können. Ich weiß nicht, wie manche Versammlungen das tun. Sie haben Brüderstunde einmal im Monat, eine Gemeinde, ich kenne sie haben alle zwei Monate Brüderstunde. Wir kommen geradeaus mit zwei Brüderstunden pro Monat und dann treffen wir uns jeden Montagmorgen 6 bis 8 in der Früh zum gemeinsamen Gebet und Austausch als Brüderstunde. Wir treffen uns 6-mal im Monat und öfter sehen wir, das ist kaum genug. Denn wir haben wachsende Versammlungen, dynamische Situationen in Salzburg und wir wollen diesen Leuten wirklich in Gottes Sinne führen. Mögen wir hier wirklich dieser uns bekannte, dieser uns teuer gewordene Grundsatz praktizieren.